Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge von meinem Podcast. Freue mich sehr, seid ihr wieder mit dabei. Ich habe heute jemanden, der mich angeschrieben hat, das habe ich sehr gerne, dürft ihr alle auch gerne machen, mich anschreiben. Ich würde gerne im Podcast kommen, ich habe was Interessantes zu erzählen. Und damit freue ich mich immer sehr drüber und bin da mal sehr offen, wie Siebel auch gemerkt hat, die jetzt bei mir im Podcast ist. Ich habe gesagt, ja klar, komm her, erzähl. Freue mich sehr. Sibylle Boulay ist heute bei uns im Podcast. Sie wird uns ein bisschen über ihre Arbeit erzählen, aber wie ihr das kennt, wenn wir erstmal sie kennenlernen. Wie ist sie überhaupt jetzt dazu gekommen, dass sie bei uns hier vor dem Mikrofon sitzt? Den Weg werden wir ein bisschen kennenlernen. Und deshalb begrüße ich dich ganz herzlich und richte auch die erste Frage an dich. Wie bist du dazu gekommen, dass du heute hier sitzt bei mir am Mikrofon im Podcast?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin begeisterte Podcast-Zuhörerin deines Homöopathie-Podcasts, weil ich selber im letzten Jahr gesundheitliche Probleme hatte und mir da die Homöopathie unheimlich geholfen hat. Und da wollte ich davon mehr verstehen. Dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Und habe dadurch sehr viel gelernt und fand das dann ganz spannend, weil es ja auch eine energetische Heilmethode ist. So verstehe ich es. Bitte unterbrich mich, wenn ich was Falsches erzähle. und ich mich auch im energetischen Heilungsbereich bewege mit dem Schamanismus. Und dann fand ich es ganz spannend zu erfahren, na, wo sind denn da die Parallelen, wo sind die Unterschiede? Und dachte, vielleicht ist das ja auch ganz spannend für deine Hörer.
Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich ja auch in dieser ganzen Frauenserie, die wir gemacht haben, immer wieder erwähnt, dass ich das hauptsächlich auch mache, weil wir als Homöopathen in diesen Randbereichen, also einerseits Patienten haben, die dann mit diesen Themen auf uns zukommen. Und ich finde, als Homöopath steht uns ganz gut, wenn wir über die Sachen ein bisschen Bescheid wissen, auch wenn wir vielleicht nicht alles davon in der Tiefe dann praktiziert haben. Aber gerade, ich denke, bei uns Homöopathen ist es gut, wenn wir da ein bisschen mind-open, offener sind, für so Sachen nicht gerade denken, ah komm, jetzt kommt der schon wieder mit irgendeinem anderen Schwurbelkram, wie die Ärzte das oft haben und Patienten sofort ja dann dadurch abblocken. Deshalb finde ich das immer gut und hat auch Platz bei mir im Podcast. Wie bist du denn in diese, sagen wir mal, Energiearbeit, Schamanismus gekommen?
Ja, ganz spannend. Also ich arbeite, wie gesagt, im schamanischen Bereich, aber auch im yogischen Bereich mit Kundalini-Yoga. Und so bin ich tatsächlich in einen Workshop gestolpert mit einer Schamanin. und zwar Yin-Yoga und Schamanismus. Und ich habe gemerkt, sie hat den heiligen Raum geöffnet. Das bedeutet, sie hat die Geister aus den vier Richtungen gerufen. Und ich hatte das Gefühl, ein Teil von mir hat sich erinnert. Mir sind die Tränen geflossen und ich habe gedacht, was ist das? Wo bin ich hier? Was passiert mit mir? Und seitdem, das war so ungefähr vor 10 Jahren, bin ich auf dem schamanischen Weg und habe viele Seminare gemacht, habe mich von dieser Schamanin ausbilden lassen, sofern es dafür eine Ausbildung gibt. Das ist ja auch eher fraglich. habe also da den Weg gefunden zum Schamanismus und da mein Zuhause gefunden tatsächlich.
Ja, werde ich vielleicht da später noch was dazu sagen, weil ich auch eigene Erfahrung damit habe. Mal gucken, wie es passt.
Oh,
vielleicht, dass wir ein paar Begriffserklärungen noch machen können für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Vielleicht kannst du mal, sag ich mal, Yin-Yoga und Kundalini-Yoga vielleicht kurz erklären, für die, die es nicht kennen.
Kundalini-Yoga ist eine hochenergetische und ich würde sagen sogar die spirituellste Richtung des Yogas. Man arbeitet da viel mit dynamischen Bewegungen, vielen Wiederholungen, um die Energiekanäle zu befreien. Arbeitet auch viel mit Atemtechniken, viel mit Chantings. Und Yin-Yoga ist eine ganz ruhige Yoga-Art, die auch die Energiekanäle auf eine ganz andere Art und Weise befreit, in statischen oder meistens sogar liegenden Positionen.
Ja, ich finde das schön, was du gesagt hast, weil ich habe eine ähnliche Erfahrung. Wie gesagt, vielleicht sprechen wir da nachher noch drüber. Aber ich finde, wenn man sowas persönlich erlebt, was einen so in der Tiefe so berührt, dann hat man natürlich auch ganz einen anderen, ja, Motivation, sich dem Weg irgendwie zu gehen, weil man den nicht über den Kopf geht, ne? Dass man erstmal überlegt, ah, Schamanismus, was ist das, ob das überhaupt was Seriöses ist, ne? Sondern ich habe es direkt übers Gefühl erlebt. Ja, wie hat es deinen Weg dann nachhaltig geprägt? Bist du auch auf diese Gefühlsebene geblieben oder hast du Gefühl, ja, ich bin dann erstmal in die Bücher gegangen und habe erstmal den Kopfweg gemacht?
Nein, ich gehe selten den Kopfweg. Ich bin absoluter Gefühlsmensch und ein Fühler. Also, wie kann man das beschreiben? Also, gerade auch in schamanischen Reisen, das ist der sogenannte Seelenflug. Wenn man, ach, das ist so schwer zu beschreiben für Menschen, die es noch nie gemacht haben, aber die Seele verlässt den Körper tatsächlich, um in andere Welten zu reisen. Das ist im Grunde die Basis des Schamanismus. Und da sehe ich auch immer recht wenig und ich fühle sehr viel. Und daher bin ich auch immer den Weg des Fühlens gegangen. Und da mich, das ist so schön, was du gerade gesagt hast, wenn etwas einen wirklich so ergreift, wie mich das damals ergriffen hat und mich so bewegt hat und mich so in der Tiefe berührt hat und ein Teil wieder sich erinnern durfte, dann gibt es gar keine andere Wahl mehr. Also für mich gab es keine andere Wahl mehr. Dann musste ich diesen Weg gehen.
Glaubst du, dass irgendwas vorher in deinem Leben das auch so ein bisschen wie vorbereitet hat, dass das auf das so ein bisschen zugelaufen ist?
Absolut. Also ich hatte schon als Kind immer wieder Erfahrung, dass ich dachte, vielleicht kennen das auch andere Menschen, dass es so Teile im Haus gab, wo man sich merkwürdig gefühlt hat. Ich weiß, in meinem Elternhaus gab es so eine Stelle, da musste man vor das Licht ausmachen und da musste man noch so einen kleinen Weg gehen, um in die Küche zu gehen. Und da habe ich immer gespürt, da ist irgendetwas hinter mir, irgendetwas ist hier, irgendeine Präsenz. Also ich hatte schon von klein auf immer wieder ganz viele Erfahrungen von, ich spüre da was, was ich aber nicht sehen kann. Da ist irgendetwas, da sind vielleicht Begleiter, da ist eine andere Präsenz noch im Haus. Und ich konnte dabei mit niemandem drüber reden. Ich bin im ganz katholischen Elternhaus groß geworden. Das war alles Quatsch, so, ne? Alles Quatsch, das bildest du dir ein. Und als Teenagerin habe ich mir dann tatsächlich, da habe ich mir Bücher geholt, um mir irgendeine Art von Hilfe, irgendeine Art von Erklärung dafür zu holen. Und bin dann, aber das waren ja alles keine seriösen Bücher, was man so als Teenagerin findet. Und dann habe ich das erstmal wieder ad acta gelegt. Ganz ad acta gelegt, gar nicht weiter hingeschaut. Es hat mir dann auch zum Teil Angst gemacht, was ich gefunden habe. Und bin dann ganz seriös erstmal studieren gegangen, soziale Arbeit. Habe auch lange, lange als Sozialpädagogin gearbeitet. Bis ich dann im Tanz tatsächlich wieder Trance-Erfahrungen gemacht habe. Und zwar starke Trance-Erfahrungen. Und dann hat mich das irgendwann wieder eingeholt. Insofern, dass ich dachte, oh, da gibt es doch noch mehr. Da war doch noch was. Und dann bin ich erst den yogischen Weg gegangen mit Meditation und da wieder Trance-Erfahrungen gemacht, bis ich, wie gesagt, dieses Schlüsselerlebnis hatte, was mich auf den Weg gebracht hat.
Ja, ich finde das sehr interessant. Vielleicht können wir das mal kurz aufgreifen, noch auf den Hintergründen. Was ich oft sehe, das sehe ich eben auch bei einigen Homöopathen, mögen sich alle, die zugehören, nicht angesprochen fühlen. Ist auch keine Bewertung, aber was mir oft auffällt, ist, dass wir als Homöopathen ja offensichtlich mit eben Energiesubstanzen arbeiten, die physisch nicht vorhanden sind. Ich meine, darauf können wir uns ja irgendwie alle einigen. Es gibt so ein paar Theorien von Nano, Sachen, die da drin sind. Aber gerade bei den höheren Potenzen ist dann auch das eher unwahrscheinlich. Und trotzdem gibt es eine große Berührungsangst mit anderen Energieformen dann, ne? Ich weiß nicht, ob das so eine Angst ist, dann in eine ganz gefährliche Ecke vielleicht auch gebracht zu werden, noch mehr als man mit der Homöopathie sowieso schon ist oder was daher ist. Aber mir ist das aufgefallen, dass ich finde, dass es bei den Religionen auf eine Art eigentlich sehr ähnlich. Ich meine, die vereint ja alle Religionen, dass sie an etwas glauben, was man nicht sieht. Und trotzdem haben die eine wahnsinnig große Berührungsangst mit allen anderen Leuten, die auch Dinge wahrnehmen, die man nicht sieht. Hast du da in den 10 Jahren irgendwie drüber nachgedacht oder Begegnungen gehabt, dass du das auch nochmal besser verstehst oder vielleicht auch in Kontakt mit deinen Eltern, warum sozusagen das eine Übersinnliche geht und das andere nicht?
Oh, ja, also das ist halt ganz schwer. Also Schamanismus ist ohnehin ein Bereich, der vielen Angst macht, weil man dann immer direkt so was Wildes vor Augen hat, so der mongolische Schamane im Tierfell, der trommelnd die Augen verdreht. So, das ist so das gängige Bild, was die Menschen im Kopf haben. Und die haben da Angst vor. Die haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und ich glaube, im Christentum, ohne das Christentum irgendwie verurteilen zu wollen, davon bin ich fern, bin ich weit entfernt, geht es viel um Kontrolle. Man möchte sehr kontrolliert sein. Man hat eine gewisse Abfolge, wie eine Messe zu sein hat und, und. Und so ein Kontrollverlust zu haben, das macht vielen Menschen Angst.
Ja, finde ich eine super Überleitung zurück zu dem, weil im Prinzip, auch wenn wir das jetzt positiv gebrandet haben, hast du ja eine Art Kontrollverlust gehabt innerhalb dieser Session mit dem, mit der Schamanin.
Absolut. Und ich habe auf meinem Weg noch viele weitere Kontrollverluste gehabt. Und dafür muss man bereit sein. Das ist es einfach. Und die Menschen, die zu mir kommen, ob in meine Seminare oder weil sie eine Behandlung möchten, die haben alles andere durch. Das kennst du
Ja,
wahrscheinlich auch.
genau.
Ja, die Schulmedizin funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Also die Menschen, die zu mir kommen, die sind am Ende. Die sind am Ende angelangt, oder sie spüren, dass da irgendetwas ist, was die Ursache sein könnte. Und zwar eine nicht körperliche Sache. Und dann machen die sich auf die Suche, wer ihnen denn dabei helfen könnte. Und dann kommt wahrscheinlich zu dir oder vielleicht auch irgendwann zu mir und merken, ach so, das ist die Ursache. Es ist gar nicht das Magengeschwür.
Wenn wir noch bei dem Kontrollverlust bleiben, ne? Weil ich finde das gut, wir können ja da ein bisschen weitergehen. Im Prinzip können wir das ja heute mal positiv branden,
Ja.
ne? Wirklich durchgängig. Und da springen wir ein bisschen ans Ende. Was ist denn der Benefit sozusagen davon, sag ich mal, zumindest temporär die Kontrolle zu verlieren? Weil es klingt ja erstmal wirklich auch ängstigend. Aber wenn das Teil der Therapie ist, muss man ja erstmal erklären, warum das gut ist.
Also ich würde es nicht Teil der Therapie nennen. Es ist die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in Kontakt kommt. In Kontakt mit der die Schamanen nennen es die nicht alltägliche Realität. Ja, es gibt einfach die alltägliche Realität, alles, was wir so materiell anfassen können, aber dahinter steckt noch eine andere Welt. Und um die überhaupt erfahren zu können, muss man ein Stück weit die Kontrolle abgeben können, muss man seinen Blick öffnen, die Hellsinne öffnen können. Und das erfordert manchmal mehr, manchmal weniger Trancezustände. Das ist wichtig, um überhaupt mit den Spirits arbeiten zu können. Spirits sind so die Naturgeister, können aber auch verstorbene Seelen sein, kann ein Krafttier sein, das ist wahrscheinlich den meisten noch bekannt, da wo sie sich noch mit wohlfühlen, kann spirituelle Begleiter sein. Und wenn man schamanisch arbeitet, arbeitet man immer mit dieser nicht alltäglichen Realität, mit diesen Spirits zusammen. Und dafür muss man bereit sein, sein Bewusstsein zu öffnen und die Kontrolle abzugeben. Und inzwischen fühle ich mich in dem Kontrollverlust ganz sicher, fühle mich darin wohl. Das war am Anfang auch noch nicht so. Das hat mir häufig auch noch Angst gemacht, wenn es zu tief ging, wenn es zu weit ging, dass dann so etwas in mir gerüttelt hat und doch noch Angst gehabt hat. Das habe ich kaum noch. Oder was auf dem Weg natürlich auch noch ganz viel ist in dem Kontrollverlust. Und wenn man dann plötzlich merkt, dass die Hellsinne sich öffnen und man mehr wahrnimmt, dass dann der Zweifel kommt. Bilde ich mir das ein? Das ist natürlich der Klassiker. Dieses, ich kann mir, das ist ja eine Fantasiegeschichte. Ist doch klar, dass ich jetzt denke, dass mein Krafttier der Fuchs ist. Ich habe ja, weil ich gerade vorhin Fuchs gesehen habe, oder. Und diese Zweifel, ist das Gegenteil vom Vertrauen. Und dann gibt es aber immer, bei mir war es zumindest so und bei vielen anderen, von meinen Schülerinnen auch, diesen einen Moment, wo man weiß, nein, das ist echt. Es ist echt, weil mir das passiert ist, weil ich mich erschrocken habe. Und wenn ich mir selber eine Geschichte erzähle oder mir was einbilde, ich kann mich nicht selbst erschrecken oder ich kann mich selbst nicht so berühren, dass ich anfangen muss zu weinen. Und dann weiß man, ah ja, das ist alles echt und das geschieht in diesen Trancezuständen, die man zulässt.
Ich habe jetzt viele Fragen. Super. Mal gucken, wo wir anfangen. Ich hänge noch ein bisschen bei dieser Kontrolle, weil wenn ich dir so zugehört habe, habe ich gemerkt, ob es vielleicht gar nicht das richtige Wort ist. Ich verstehe, was du meinst, und ich denke, das ist auch als Begriff richtig. Aber was ich hinter mir lasse, ist ja dann, also ich nehme jetzt mal ein anderes Wort. Mal gucken, vielleicht kannst du es auch noch mal besser erklären. Aber im Prinzip lasse ich ja auch was los, was mich einengt oder kleiner macht. Ne? Es ist ja Kontrolle signalisiert ja um so ein bisschen, dass ich irgendwas im Griff hätte. So. Aber wenn ich mich sozusagen einfach abschirme nach außen und nichts von dem, was natürlich da ist, wahrnehme, dann habe ich ja nicht wirklich eine Kontrolle. Ich habe ja einfach einen riesigen blinden Fleck.
Ja, ganz genau. Und wenn man dann spürt, dass man eigentlich, dass die Welt so viel mehr ist und man so viel mehr sehen kann, dann ist das eine unfassbare Bereicherung fürs Leben. Das ist wunderschön, Teil dieses großen Netzes zu sein und zu spüren, ich habe spirituelle Begleiter, ich bin hier alleine. Das ist ja ein krasses Ding.
Das heißt, werden vielleicht Sachen wie ich verlasse meine Komfortzone oder ich lasse meine Konditionierung hinter mir, wären das vielleicht bessere Begriffe oder würdest du bei der Kontrolle bleiben?
Ja, man verlässt sicherlich die Komfortzone sehr oft. Man muss oft auch über den Schatten springen. Ich habe das selber in meinen Seminaren, die ich wo ich Teilnehmerin war, gemerkt, dass ich ganz oft immer wieder kurz diesen Moment hatte von, das kann ich doch gar nicht. Ich weiß so gar nicht, wie das geht. Oder, Moment mal, was soll ich jetzt machen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Kann ich nicht. Immer wieder diesen Moment von, das kann ich nicht. Das habe ich doch noch nie gemacht. Und ich sehe das jetzt bei meinen Teilnehmenden in den Seminaren genauso. Immer wenn ich etwas sage, okay, wir machen jetzt diese Übung, dann gucken mich alle an und sagen, ja, nee, schon klar. Und dann funktioniert es doch, weil man sich einfach öffnet und sagt, ja, ich probiere das jetzt aus. Mal schauen.
Ja, finde ich sehr interessant. Kannst du da mal da hätte ich gern ein Beispiel. Also was, dass du mal ein Beispiel rausnimmst, dass man sich das noch ein bisschen besser vorstellen kann, um was es da geht.
Zum Beispiel Kraft. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, weil es sonst vielleicht abschreckend sein könnte. Ganz einfaches Beispiel. Man macht anfangs immer eine Krafttiersuche und die Leute stellen sich das immer vor wie, ah ja, jetzt wird's ganz wild, aber man kann selbst auf die Krafttiersuche gehen. Man verlässt seinen Körper, geht in die untere Welt. Es gibt im Schamanismus eine Dreiteilung, die obere Welt, die mittlere Welt und die untere Welt. Und in der unteren Welt gibt es die Krafttiere. Und dieses Krafttier begleitet uns seit unserer Geburt, vielleicht auch schon früher. Und dann schaut man findet einen Weg nach unten. Das ist alles eine geistige Reise natürlich. Dann begegne einem Tiere und man fragt diese Tiere einfach. Und das klingt so einfach und so simpel, dass man denkt, wie soll das denn funktionieren? Das ist doch totaler Quatsch. Und dann kommen die Menschen zurück von dieser Krafttiersuche und sind so berührt und fangen an zu weinen, weil sie sofort gespürt haben, wer oder was ihr Krafttier ist, weil dieses Krafttier so lange schon darauf gewartet hat, wieder in Kontakt zu treten, dass es so berührend war, als in die Arme gesprungen ist oder. Und dann merkt man zum ersten Mal, das ist eines der ersten Übungen, die wir tatsächlich machen im Basisseminar, dann merken die zum ersten Mal, es könnte alles wahr sein. Weil wieso bin ich denn davon so berührt, wenn ich mir jetzt nur eingebildet habe, dass, weiß nicht, der Elefant mein Krafttier ist? Und das ist so der erste Aha-Moment, von dem man nicht glaubte, dass das in all dieser Einfachheit so einfach funktionieren könnte.
Das ist auch, was ich als, ich weiß nicht, ob man Patient sagt oder Klient beim Schamanismus, wo ich beim Schamanen war, es Jahre her. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es eben viel um das geht, was man dabei eben spürt und wahrnimmt, ne? Und dass es eigentlich eher eine Erfahrungsreise ist, als eben, was wir in der Homöopathie schon noch sehr viel drin haben, ist viel Überlegungen, denken, studieren, Verknüpfungen machen, Auslöser verbinden, Symptome sammeln. Ne? Es hat schon eine sehr große mentale Komponente. Und jetzt auch, wenn ich dir wieder zuhöre, merke ich, es ist auch wirklich eher was, wo ich wirklich eine Erfahrungsreise eigentlich mache.
Und deswegen ist es auch tatsächlich, fällt es mir so schwer, darüber zu sprechen. Alles, jedes Wort, was ich benutze, macht es kleiner. Es ist eine Erfahrungsreise. Und da muss man wirklich wie ins kalte Wasser springen und gucken, ist das was für mich? Und das ist nicht für jeden was. Das weiß ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, ja, jeder. Doch, ich glaube schon, dass jeder die Fähigkeiten dazu hat, wenn man sich öffnet. Aber viele denken, das läuft dann ab wie so ein Film vor den Augen. Und so ist es eben auch nicht. Es gibt viele Seher, die tatsächlich Bilder haben. Es gibt Fühler, so wie ich, die das eher spüren in sich. Es gibt aber auch Menschen, die das riechen oder hören. Und schamanisches Sehen bedeutet das alles. Es ist nicht nur Sehen. Und das muss man auch verstehen. Und das ist der Sinn, der für einen am zugänglichsten ist. Der öffnet sich zuerst. Und das ist einfach wundervoll. Jedes Seminar, was ich gebe, gerade die Basisseminare, da denke ich immer, wow, guck mal, was das für eine Wucht hat hier und wie die Menschen berührt sind und wie anders sie aus den Seminaren dann wieder rausgehen, wissend, dass da Begleiter sind. Das macht einfach total viel mit einem.
Woran es mich sehr stark erinnert, ist meine Erfahrung mit dem Familienaufstellen. Das ist ja das, was ich tatsächlich auch praktiziere. Ist ja auch eine reine Erfahrungssache, ehrlich gesagt. Das kann man auch nicht wirklich erklären. Ehrlich gesagt, man muss einfach da einmal dabei gewesen sein. Und das ist das Interessante. Also ihr macht noch nicht mega lange Kurse. Aber seit ich die mache, ich habe ja natürlich als Patient oder als Klient viele gemacht, aber jetzt seit ich die auch selber leite, merkt man einfach, nach ein, zwei Aufstellungen ist die Frage, ob dieses Tool funktioniert, weg. Das ist überhaupt gar kein Thema mehr von dem ganzen Tag, sondern man sieht das einmal, man sieht das zweimal, man ist vielleicht auch sogar als Stellvertreter einmal drin, so, und dann merkt man, okay, es funktioniert halt, keine Ahnung wie, aber come on, ich will jetzt auch meine Familie anschauen. Und ich glaube, das scheint sehr ähnlich zu sein, wo Familienaufstellen ja auch wirklich nicht über den Kopf funktioniert, sondern über das, was man in den Bildern nachher erfährt.
Ganz genau. Da gibt es ganz, ganz große Parallelen. Das ist im Grunde ja auch spirituelle Arbeit mit den Spirits, die dann quasi deinen Körper übernehmen im Grunde. Ne? Das ist ja, du lässt ja jemanden in dich hinein. Ich weiß gar nicht, ob das allen immer so bewusst ist beim Familienaufstellen. Und tatsächlich habe ich auch ein Seminar über Ahnenarbeit, wo wir fast nur Aufstellungen machen. Und ganz bewusst nochmal in viele Generationen reingehen und da hineinspüren, ja.
Ja.
Das ist sehr, sehr ähnliche Arbeit, ja.
Sehr interessant. Ich würde mal gern zu was anderem springen für meine Frage, weil was ja immer so ein bisschen auch die Leute wissen wollen, auch wenn sie dann, wenn wir auf dem Weg sind, wird diese Frage auch verschwinden. Das kennen wir beide. Aber am Anfang ist es wichtig, wenn ich mich darauf einlasse, was bringt mir das jetzt? Ich würde es vielleicht versuchen, mal konkret zu machen, auch wenn du völlig recht hast, je mehr wir darüber reden, je kleiner machen wir es. Aber an Beispielen kann man es dann trotzdem immer noch mal besser verstehen. Also nehmen wir an, ich habe jetzt da mein Krafttier gefunden. Ganz platte Frage: Was bringt mir das jetzt im Alltag?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Alltag ist es so, dass man dann spürt, man hat einen Begleiter. Und wenn man den schamanischen Weg weitergeht, ist es sogar so, dass man noch mehrere Begleiter bekommt, die man um Hilfe fragen kann, tatsächlich. Meistens in den schamanischen Reisen. In den schamanischen Reisen begleitet dich das Krafttier dann immer, ist auch dein Beschützer und zeigt dir den Weg. Und wann immer du eine Lebensfrage hast, wann immer du irgendwo nicht weiterkommst, kannst du eine schamanische Reise machen. Das bedeutet, man begibt sich in einen Trancezustand, meistens auch mit einer Trommel oder Rassel. Das ist ja das Typische im Schamanismus, um dein Gehirn in bestimmte Wellen zu bringen. Mir fällt gerade nicht ein, welche Wellen das sind, aber um dich in einen Trancezustand zu begeben, dann macht es das leichter. Und dann fragst du deine Frage, man braucht immer eine Intention, sonst wird es völlig konfus. Und deine Begleiter bringen dich dann dorthin, wo die Antwort zu finden ist für dich. Und das hat mir schon an vielen, vielen Enden und Ecken in meinem Leben sehr viel weitergeholfen. Man findet die Weisheit in sich. Die Weisheit ist ja immer in allem irgendwo verborgen, beziehungsweise die Begleiter wissen, wo die Antwort zu finden ist. Das kann auch in der oberen Welt sein. Dort befindet sich der Lehrer oder die Lehrerin. Oder in der unteren Welt oder vielleicht auch in der Mittelwelt, in der wir hier leben.
Das wäre dann auch eine der ersten klaren Verbindungen zur Homöopathie. Ne? Alles, was es zu der Heilung braucht, ist im Menschen drinnen. Ne?
Und was vielleicht auch noch eine Parallele zur Homöopathie ist, ist, dass alles beseelt ist. Das bedeutet also, auch ein Stein kann beseelt sein oder ein Stück Metall kann beseelt sein. Und so bitte unterbrich mich, wenn ich was falsch sage über Homöopathie. Da habe ich immer das Gefühl, okay, deshalb kann ja auch diese energetische Information helfen. Im Grunde ist es ja das Beseeltsein dieser Substanz, die mir dann hilft, meine Lebenskraft wieder zu steigern.
Ja, das ist ja das Interessante. Ich habe darüber länger gesprochen in einer Folge über die Milchmittel. Da habe ich das mal plakativ gemacht, oder? Weil das so spannend war, dass wenn man die Milchen, also von Tieren oder Menschen, wenn man die potenziert, dass sich da in den Mittelbildern dann Bindungsthemen zeigen bei den Arzneimittelprüfern, die ja die Arznei einnehmen und nicht wissen, was sie einnehmen. Darüber funktioniert es ja. Das heißt, wir haben ja auch einen großen Erfahrungsteil in der Homöopathie, nämlich dass man Prüfern diese Substanzen dann eigentlich so hoch gibt, dass sie in die Schwingung von diesem Mittel kommen. Und das ist jetzt, das fand ich ein bestes Beispiel, das zu verstehen, dass eben uns ja ein bisschen klar ist, dass in den Milch irgendeine Form von Bindung zum Kind ist. Ne? Aber dass es eben keine rein materielle Thematik ist, sondern dass, wenn ich das potenziere auf einer, sagen wir mal, energetischen, geistigen Ebene eben diese Bindungsthemen tatsächlich auch psychische Themen haben und dass eben das Stillen vom Kind eben weit über das Ernähren hinausgeht dadurch, ne, weil wir der Substanz eigentlich näher kommen. Und das ist ja das Interessante in Homöopathie, haben wir eigentlich die Möglichkeit, durch die Arzneimittelprüfung Substanzen von ihrer geistigen Seite her kennenzulernen, was sie tatsächlich für, sagen wir mal, Themen mitbringen.
Ja, und im Schamanismus wird man sagen, das ist der Spirit der Pflanze oder der Milch oder des Steins oder was auch immer.
Was
Genau.
viele nicht wissen, ist, dass Hahnemann auch in einer Zeit gelebt hat, wo das eine gängige Weltsicht war. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, es heißt Animismus, ist, glaube ich, der Begriff dafür. Das heißt, er ist auch noch in einer Zeit geforscht, wo das auch eine gängige Praxis war und das so angesehen hat. Und das, ja, genau, das ist im Prinzip viel älter als alles, was wir heute an Wissenschaft haben.
Genau, und Schamanismus ist die älteste Heilmethode der Welt. Da geht man einfach von einem anderen Verständnis von Krankheit und Heilung aus. Und mit Hilfe der Spirits und auch Pflanzenspirits oder, die besucht man dann tatsächlich auf dem Seelenflug, auf der schamanischen Reise. Und die sagen mir, was ich zu tun habe. Na, also es ist. Vielleicht ist da auch nochmal eine Parallele zur Homöopathie. Ich gebe dem Klienten dann nichts zum Einnehmen, aber quasi eine Information von den Spirits. Und vielleicht ist es sogar die gleiche Information, die Homöopathie dann über die Globuli dem Körper zufügt.
Auf jeden Fall muss dieselbe Art sein, ne? Ob es dann dieselbe Energie ist, aber die Art von Heilung müsste dieselbe sein, ne?
Ja,
Deshalb
genau.
vielleicht auch eine nerdige Nachfrage. Aber würdest du sagen, dass diese, sagen wir mal, Krafttier oder Lehrer, sind das wie externe Entitäten oder sind die Teil des erweiterten Teils von mir selber? Weil ich glaube, es ist für die Leute ein bisschen gruselig, wenn man sozusagen. Also ich erkläre es den Patienten auch nie so, dass die Arznei sie heilt. Ist
Ja.
mir ganz wichtig, weil ich nicht will, dass sie der Meinung sind, das sind externe Energien, die jetzt bei ihnen irgendwas erzwingen, weil es ja eben keine Antibiotika oder Kortisone sind, sondern das sind eigentlich Energien, die mit der eigenen Energie in Resonanz gehen und die eigene Resonanz, die daraus entspringt, das ist das, was nachher heilt.
Und das ist im Schamanismus ganz genauso. Also es ist keine Entität von außen, die dich heilt. Es werden immer die Selbstheilungskräfte angeregt. Oder es wird etwas entfernt. Na, das ist ja im Schamanismus ganz viel, dass etwas extrahiert wird. Und das ist auch ganz spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es früher immer diese Aufdeckung von Charlatanerie gab. Der hatte doch schon das Schnitzel vorher in der Hand, was er angeblich aus der Patientin rausgenommen hat. Ja, das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert hat. Ne? Es ist einfach ein Mittel gewesen, um die Energie rauszuziehen. Viel mehr, als dass er wirklich da irgendein Stück Fleisch aus der Patientin rausgezogen hat. Das hat er natürlich nicht gemacht, hat auch nie behauptet. Ja, also das Extrahieren geht im Schamanismus darum, negative Energien aus dem Körper zu ziehen. Das ist eine Ursache von Krankheit im Schamanismus. Oder jetzt wird es natürlich ganz wild, weil jeder an Exorzismus denkt, dass eine Besetzung vorliegt. Oder dass ein Seelenanteil fehlt. Auch ganz spannend.
Ja, das ist, was ich mal gemacht habe. Das hat mir auch tatsächlich geholfen. Das ist, glaube ich, eine schöne, sagen wir mal, nachvollziehbare Art, vielleicht, was ich erlebt habe. Und zwar habe ich mich nie so richtig durch, also ich habe das auf verschiedene Sachen geschoben, aber ich habe mich nie so richtig heimisch gefühlt in der Schweiz. Da kann man ja dann ganz viele Gründe vorbringen. Ja, die Schweizer oder ich weiß nicht was. Habe ich auch alles gemacht und irgendwann gemerkt, ja, also ich komme hier einfach nicht an. Ne? Ich habe immer noch mehr Freunde in Berlin als in der Schweiz. Irgendwas stimmt ja nicht. Und dann habe ich die Bücher gelesen von Alberto Villoldo, wird der wahrscheinlich was sagen, ist ja gerade recht berühmt. Und der hat eben von dieser Seelenrückholung geredet. Und da gibt es ein ganz konkretes Sache, was man machen kann. Man kann nämlich dahin fahren, wo diese Seelenanteile noch sind und sie einfach einsammeln. Ich habe gedacht, na gut, ich fahre eh regelmäßig nach Berlin. Ich mache das mal, ich fahre jetzt mal da wirklich hin und probiere es aus. Ne? Erfahrung, statt drüber nachdenken, ob es funktioniert. Ich habe einfach gedacht, komm, schadet ja nichts. Ich fahre eh immer an die Orte hin und habe mir wirklich einen Tag Zeit genommen und bin an die ganzen zentralen Orte, die mir auch immer wieder eingefallen sind, die aus der Kindheit wirklich wichtig waren, und habe immer davor gestanden und habe gesagt, nächste Mal komme ich als Tourist. Und es war tatsächlich so, also ich bin erstmal viel besser angekommen in der Schweiz seither, fühle ich mich wirklich daheim. Auch dieser Schritt dann zu der Einbürgerung war dann logisch plötzlich, dass ich mich einbürgern lasse und wirklich auch Schweizer werde. Dass ich auch, und das war tatsächlich so, als ich das nächste Mal nach Berlin bin, habe ich mich wirklich auch nicht mehr gefühlt, dass ich nach Hause komme, so wie vorher, sondern ich habe mich wirklich gefühlt, wie jetzt, okay, jetzt bin ich einfach zu Besuch. Und es hat auch tatsächlich dann auch Freundschaften beendet, auch, die dann mit dem auch losgegangen sind, die sie nicht mehr festgehalten haben. Und diese ganze Sehnsucht nach Großstadt und ich weiß nicht was, ist alles mit dem weggegangen. Und ich konnte viel besser mich assimilieren, auch an dem Ort, wo ich war. Also es war eine sehr direkte Erfahrung von, sagen wir mal, Seelenanteile zurückholen und wirklich bewusst das auch zu machen. Ne? Ohne dass ich jetzt da groß, also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber nochmal, ich habe ja nicht gerasselt, getrommelt, ich weiß nicht was gemacht oder irgendwelche Energien rausgezogen, sondern ich bin einfach dem gefolgt, wie sich das für mich stimmig angefühlt hat und bin sozusagen meinen Weg gegangen, diese Anteile wieder zurückzuholen.
Und das ist auch genau richtig so. Es braucht nicht immer rasseln, trommeln, Bohai, ja. Das kann man machen, aber ich bin da auch sehr zurückhaltend. Das ist gar nicht meine Kultur. Ich bin da eher sehr geerdet. Ich gehe auch oft auf Seelenflug ohne irgendeine Trommel und so weiter. Das sind alles im Grunde nur Hilfsmittel. Das darf man nicht vergessen. Und du hast genau das Richtige gemacht. Genau. Mach es auf deine Art und Weise. Es gibt aber auch Seelenanteilverlust, die ein bisschen tiefer gehen. Das muss man auch wissen. Und da braucht man Hilfe. Durch traumatische Erfahrungen. Das weiß ja inzwischen auch die Psychologie, ne? Die Dissoziation und so weiter. Verlässt einfach ein Teil deiner Seele den Körper, weil es das nicht aushalten kann. Und dann kommen häufiger mal Menschen zu mir und sagen, ich bin immer müde, ich bin immer kaputt, ich fühle mich immer erschöpft, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und dann kriege ich schon immer so eine Idee, könnte Seelenanteilverlust sein, weil dann wirklich so die Energielevel sinkt, kann man sich ja vorstellen. Und dann gehe ich auf Reisen und schaue nach dem Seelenanteil und hole ihn dann zurück. Natürlich immer nur mit Erlaubnis. Ja, das kann auch schockierend sein, weil dann auch Erinnerungen natürlich zurückkommen. Und da muss man ein Nest bauen für die Seele. Das darf man nicht vergessen. Also der Patient muss auch bei uns, Patient sage ich schon, der Klient muss bei uns auch immer mitarbeiten, genau wie in der Homöopathie. Wenn der Seelenanteil zurückkehrt, muss man ein Nestchen bauen dafür. Das heißt, man muss dem Seelenanteil klar machen, dass die gefährliche Situation vorüber ist, dass es einem wieder gut geht, dass es sicher ist und so diesen Seelenanteil wieder willkommen heißen.
Und dann, also um der logisch fortzusetzen, dann kommt auch mehr wieder mehr Energie.
Ja. Dann kommt, natürlich braucht es eine ganze Zeit, weil man ja auch mit den Erinnerungen wieder klarkommen muss. Das muss man auch wollen, natürlich. Das ist manchmal auch innere Kindarbeit, die dann stattfinden muss. Also ganz, ganz witzig auch, dass man dann plötzlich wieder Lust hat auf Gummibärchen oder sowas, ja. Das kommt dann auch mitunter. Und das ist auch gut, das innere Kind dann so willkommen zu heißen.
Ja, das mache ich auch beim Familienaufstellen, tue ich immer Essen mitbringen und eins ist davon immer möglichst ungesund,
Ja.
weil ich weiß, wenn wir nachher mit dem inneren Kind irgendwas aufstellen, dann hätten alle Lust auf Kinderschoki oder irgendwas und dann ist es immer gut, wenn ich das dabei habe.
Genau. Und das ist irre, das kommt wirklich so aus dem Nichts wieder so. Wow, wann hatte ich zuletzt Lust auf Gummibärchen oder so? Und das kommt dann wieder, ja. Durchaus.
Und es ist auch eine interessante Parallele wieder zur Homöopathie, weil wir haben ja sogenannte Erstverschlimmerung. Ne, wo ja dann so Sachen wieder hochkommen. Ich hatte gerade am Montag eine Patientin, also vor ein paar Tagen, ne, gestern, wo nach einem Mittel, wo wir auch explizit auf die Thematik Trauma gearbeitet haben, sie gesagt hat, also ich habe jetzt 30 Jahre an mir gearbeitet und ich habe in den 2 Wochen alles nochmal durchgemacht. Das Thema ist hochgekommen, das ist hochgekommen, dies ist hochgekommen, ich habe alles nochmal durchgemacht. Ne? Und was ich aber an der Homöopathie interessant finde, ist, mal gucken, da hast du, glaube ich, wenn ich das so zwischen den Zeilen gehört habe, eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn sich die Patienten am Anfang innerhalb dieser Erstverschlimmerung möglichst noch nicht mit dem beschäftigen, klappt es besser. Ich habe bemerkt, wenn Leute, ich führe es ein bisschen aus, dass du weißt, was ich damit meine, in diesen ersten 2 Wochen, wenn sie dann sich anfangen, schon innere Kindarbeit zu machen oder auf eins dieser Themen draufsetzen, plötzlich bleibt das. Und ich habe bemerkt, auch bei den Leuten, die zum Beispiel noch nicht so viel Arbeit an sich gemacht haben, die wissen ja noch gar nicht, was sie müssen machen damit innere Kindarbeit und so weiter, bei denen geht es einfach durch und ist dann auch gut. Also es findet eigentlich durch die Homöopathie so eine eigene Integration statt, ne? Was dann ist, manchmal bleibt aber von selber etwas übrig. Wir sagen, also ich habe alles nochmal durchgemacht, aber das Thema, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas mit meinem Hund oder so, der gestorben ist, das ist jetzt viel präsenter plötzlich als vorher. Und dann arbeite ich auf dem. Also deshalb, meine Erfahrung ist tatsächlich, ich habe oft bemerkt, dass wenn Leute zu früh auf diese Themen raufgegangen sind, sie eigentlich wieder durch das, was sie dann machen, eigentlich sogar wieder festhalten und nicht einfach integrieren lassen.
Okay, das meinst du, ja. Kann ich nachvollziehen. Bei der Seelenteilrückholung geht es eher, also aus traumatischen Gründen, ja. Es gibt unterschiedliche Gründe. Wir gehen jetzt auf die traumatischen Gründe ein. Wenn dieser Seelenanteil zurückgeholt wird, kommen erstmal die Erinnerungen zurück. Und die möchten durcherlebt werden. Das Gefühl habe ich. Nicht festgehalten werden, sondern durcherlebt werden und dann sollte man sich um diesen Teil kümmern. Das ist so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast mit dann und dann kam aber dieser Teil mit dem Hund. Und das würde man im Schamanismus dann sagen, das ist genau der Anteil, warum dieser Seelenanteil gegangen ist. Das, was dann übrig bleibt, das möchte angeschaut werden. Ja, es ist eigentlich ganz ähnlich.
Also ich sage es vielleicht noch konkreter, weil ich glaube, dass wir sogar einig sind, wenn ich dir jetzt nochmal genau zugehört habe, sind wir, glaube ich, derselben Meinung. Ich hatte zum Beispiel eine Patientin, da ist das mir das erste Mal aufgefallen. Das war so eine Phase, da waren wir alle beim Robert Betz und da war immer ganz wichtig, diese Gefühle, die kommen, fühlen. Was ja erstmal fantastisch, also 1A, ne? Aber sobald ich das ja ein paar Mal mache, ist das was sehr Aktives. Es ist nicht mehr passiv, dass ich einfach das Gefühl fühle, sondern ich setze mich hin und fühle jetzt das Gefühl aktiv und gehe durch das Gefühl durch und gehe vielleicht noch zu meinem Transformationstherapeut, der mir dann nochmal hilft, dieses Gefühl auch nochmal durchzumachen. Und bei dieser Frau ist mir aufgefallen, dass wir jedes Mal, dass sie dieses Gefühl aktiv durchführt hat, einen Rückfall hatten. Das Mittel hat es hochgeholt, sie hat es durchfühlt und dann waren wir wieder beim Anfang. Und bei ihr war es dann irgendwann, dass ich gesagt habe, weiß, ich habe das Gefühl, irgendwas läuft da nicht gut. Tu es doch einfach mal sein lassen. Weil dieses immer aktiv fühle, das ist irgendwie mir zu, ich muss jetzt da irgendwas mit tun. Wenn die Homöopathie was hochbringt, das ist bei Krankheiten eben so, deshalb habe ich es da übertragen. Wenn nach dem Mittel Durchfall kommt, dann tue ich da auch nicht dran rumgrübeln. Sondern ich spüle und gut ist. So. Und bei ihr war das eben dann so, dass sie das dann sozusagen nicht mehr aktiv durchfühlt hat, dass sie wirklich etwas gemacht hat mit dem, sondern sie hat es einfach da sein lassen, ohne jetzt aktiv noch was zu fühlen und so weiter. Und dann war es gut. Und seither habe ich immer wieder Patienten, wo mir das auffällt, dass wenn die Leute schon zu viel Therapie vorher gemacht haben, die manchmal zwar die völlig richtigen und sehr guten Therapien machen, aber eigentlich, dass mehr so eine Ablenkung oder Beschäftigung ist und sie dann vielleicht doch nicht das wirklich fühlen, sondern eigentlich wieder, sagen wir mal, um unser Anfangswort zurückzunehmen, eigentlich versuchen, die Kontrolle zu behalten über die Gefühle, weil sie es jetzt durchführen und gar nicht fühlen. Zum
Genau,
Beispiel.
zerredet. Es wird zerredet und immer wieder um das Thema gekreist. Ja, davon halte ich auch nichts.
Super, das meine ich. Ich habe Gefühl, wir hatten doch dieselbe Meinung.
Ja, es geht gar nicht darum, das dann zu zerreden oder drum zu kreisen, sondern einfach nur das kleine Mädchen, was sich ja von dir, nur als Beispiel, das kleine Mädchen, was sich von dir gelöst hat, in dieser traumatischen Situation wieder willkommen zu heißen. Und gar nicht darum zu sagen, oh Gott, jetzt brauche ich ja mal jetzt eine Therapie, jetzt kann ich mich ja an alles erinnern. Darum geht es gar nicht, sondern einfach zu sagen, ah, du bist zurück, willkommen. Ich freue mich so. Und jetzt gebe ich die Gummibärchen.
Und ich finde, das merkt man auch bei dir. Wenn man jetzt länger redet, merkt man, dass wir da, glaube ich, also behaupte es jetzt einfach mal, wir kennen uns ja nicht, aber das, was ich jetzt merke beim Reden mit dir ist, dass man irgendwann merkt, dass das am Anfang klingt das so, oh Gott, ich muss dann trommeln und Trance und Reise, ich weiß nicht was, ne? Am Schluss ist das, wenn man immer hört, wie es sich dann auflöst oder wie man auch bei der Homöopathie merkt, wenn es sich dann auflöst. Und je länger man diese Therapien macht, das spürt man eben auch bei dir, dass man merkt, ist es einfach eigentlich sehr leicht. Es ist, weil nicht mehr, du hast es vorhin genannt, ich bin nicht mehr in der Kontrolle, sondern ich bin, habe mich erweitert. Ne? Mir ist vorhin was eingefallen, das würde ich gerne noch reingeben. Der Unterschied zwischen normal und natürlich. Ne? Normal ist es, die Kontrolle zu behalten, natürlich ist es aber, seine Sinne zu öffnen. Ne? Und ich glaube, das merkt man auch bei dir, du bist nicht normal, du bist natürlich. Und je öfter ich diese Arbeiten mache, desto mehr werden die Leute natürlich und merken, naja, gut, dann bin ich halt traurig. Wo ist das Problem? Na, vorher ist das ein Drama und ich muss zum Psychologen, weil ich habe Trauer. Irgendwann bin ich ja traurig und denke, ja gut, bin ich ja traurig. Und dann ist es auch wieder gut.
Genau. Einfach sein zu lassen, sein zu lassen. Und dann kommen natürlich trotzdem Menschen zu mir, die einfach riesige Probleme haben, die gar nicht mehr wissen, gar nicht mehr ein- und auswissen, weil sie einfach diese komplette Natürlichkeit verloren haben. Das ist eigentlich, also darauf kommt es immer wieder zurück. Also das ist meine Erfahrung. Und wenn ich dann diesen Blick etwas öffne, ohne dass sie überhaupt Seminare bei mir machen, sondern nur als Behandlerin den Blick öffne und sage, was ich erfahren habe, was ich ihnen gegeben habe, was ich vielleicht entfernt habe, was sie vielleicht jetzt auch noch als Aufgabe machen müssen, was die Spirits mir gesagt haben, dann wird der Blick anders der Menschen. Dann kommt da plötzlich wieder sowas rein von, ah, ich bin Teil eines großen Ganzen. Und da waren Wesenheiten für mich da. Ja, ganz genau.
Super, du hast hervorragend gespürt, wo ich jetzt hin wollte. Weil ich wollte nämlich nochmal darüber sprechen, den Blick jetzt nochmal ein bisschen größer machen. Weil beim Schamanismus, was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht sehr viel gelesen, aber ich habe, glaube ich, alle Bücher von Villoldo gelesen am Schluss, weil mich das erste so umgehauen hat, dass ich dachte, okay, ich lese mal die anderen auch. Und habe dann noch irgendein an. Ja, ist wurscht. Ich habe mich auf jeden Fall dann auch irgendwann nicht mehr mit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, ich muss bei Homöopathie bleiben, sonst verzettle ich mich mit zu vielen verschiedenen Sachen. Aber was ich immer sehr spannend für, und darüber würde ich gerne mit dir reden, dass sich ja dadurch auch ein gewisses Weltbild ergibt. Also ich nehme ja später diesen Planeten eigentlich mit der, also anders wahr. Ne? Ich will jetzt auch nicht groß eintauchen, ich will es auch niemandem überhelfen, also ne, du ja auch nicht. Aber wenn du sagen kannst, so vielleicht auch ganz persönlich für dich oder was du bei deinen Klienten dann merkst oder wenn die in eine Ausbildung kommen, was ist so das, wie sich das Weltbild verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf Weltgeschehen sehe? Also zum Beispiel jetzt ganz konkret, aktuell brennt die halbe Welt, gefühlt, ne? Wenn ich irgendwas lese, brennt wieder irgendwo halb Russland oder Frankreich oder Spanien oder USA haben kein Wasser mehr oder so. Das heißt, als Homöopath haben wir nicht so diesen großen Naturbezug in der Art, sondern wir haben das ja oft zu einzelnen Pflanzen oder zu Metallen oder zu dem Allgemeinen, ne? Aber wir haben jetzt ja keinen. Innerhalb des Weltbildes der Homöopathie haben wir nicht wirklich diesen Naturanteil, außer der Selbstheilungsanteil. Wie ist das im Schamanismus? Das habe ich nämlich da bemerkt, dass die eben sehr viel auch interagieren mit Wetter, mit Kultur, mit Verhalten auch von größeren Menschen. Das war immer wieder ein Thema auch in diesen Büchern.
Also dazu muss ich erstmal was vorwegschieben. Wir denken immer, dass es nur in Südamerika oder vielleicht in der Mongolei oder in Afrika Schamanismus gibt, aber den gab es hier auch. Ja, das darf man nicht vergessen. Deswegen bin ich eher spezialisiert im nordischen Schamanismus, meine Wurzeln. Und das ist spannend, da mehr rauszufinden. Das muss ich erst vorausschicken. Und dementsprechend bin ich auch mit der Umgebung hier verwurzelt oder auch mit Skandinavien, ja, noch eher, sogar noch eher nördlicher. Dazu kommt, dass wir natürlich auch mit Elementargeistern zu tun haben, mit Naturgeistern zu tun haben. Und wenn die Erde brennt und wir auf Reisen gehen, dann kriegt man schon mal Informationen, warum die Erde brennt. Ja? Dann kriegt man schon mal Informationen vom Feuerspirit. Und das klingt jetzt wieder so abstrakt und ich weiß, wenn Menschen noch nie was damit zu tun haben, klingt das vielleicht total spacey und abgehoben, aber dann kriegt man manchmal auch wirklich ganz konkrete Rituale, die man dann machen soll, um die Erde zu beruhigen oder um das Feuer zu beruhigen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt nach Frankreich reise und da aktiv bei der Feuerwehr mitmache. Kann es auch sein, aber meistens ist es das nicht. Sondern einfach ein Ritual hier vor Ort mache, um dort die Geister zu beruhigen. Und das funktioniert, ja, weil wir einfach ein großes Netz sind. Das ist einfach die Basis von allem, weil wir alle miteinander vernetzt sind, alle Spirits miteinander vernetzt sind, alle Naturspirits vernetzt sind und wir auch, funktioniert ein Ritual hier vor Ort für die Lage in Frankreich zum Beispiel. Und das ist eine andere Weltsicht und dafür muss man bereit sein, dafür muss man tief eintauchen, um das wirklich verstehen zu können, dass so ein Ritual wirkt. Und das ist nicht nur spirituelle Gaudis.
Es gibt dazu auch Bücher von Universitäten. Ich vergesse leider immer den Titel, aber ich habe mal eins gelesen von Stanford oder Harvard oder irgendwie so. Haben die so verschiedene Experimente gemacht, die sie nachher alle in einem Buch veröffentlicht haben. Also zum Beispiel zeitversetztes Beten etc. Also das ganze Buch ist voller so Science-Fiction-Zeug eigentlich oder Fantasy-Anteile, die sie aber alle in Studien dann auch belegt haben. Also es ist da auch viel mehr wissenschaftlich bekannt über, sagen wir mal, diese, sagen wir mal, Phänomene, soweit man die natürlich wissenschaftlich untersuchen kann, als man glaubt. Das ist alles viel bekannter, ne?
Naja, und alles ist Energie. Natürlich funktioniert das, was wir hier machen, auch in anderen Teilen der Welt dann. Die Energie, die wir hier aussenden, kommt dort an. Das ist so. Sonst würden ja auch, weiß nicht, Gebete nicht funktionieren.
Und wie hat es dich persönlich verändert, um da nochmal zurückzukommen, dass du ja wie über das, sagen wir mal, von Sozialpädagogik auf Schamanismus hat sich ja deine Weltsicht sicher verändert, ne? Und man merkt ja, du strahlst ja eine extreme Ruhe aus, zum Beispiel dieses Geerdete nimmt man ja gut wahr jetzt im Gespräch. Was würdest du sagen, wie hat sich das für dich auch positiv verändert jetzt mit so Krisen wie Covid Oder jetzt die Krankenkassenänderungen, alle sind am Hypern, die Homöopathie wird rausgenommen. Wie hilft dir das, damit im Alltag umzugehen?
Also erstmal muss ich sagen, dass Covid mich schon ganz schön mitgenommen hat. Ich wurde da extrem diskriminiert, weil ich mich nicht impfen lassen wollte und ich das auf keinen Fall mit mir vereinbaren konnte. Und letztendlich war das die Krise, die mich in meine Selbstständigkeit gebracht hat, weil ich das nicht mehr wollte, weil ich das nicht mit mir vereinbaren konnte. Ich konnte nicht mehr im sozialen Bereich dann arbeiten. Und dann gedacht, okay, ich mache eine Pause. Und dann plötzlich kommen Geschenke, ja, Geschenke der Spirits. Hier, geh doch mal den Weg. Hier, ich gebe dir Klienten. Hier, ich gebe dir das. Und seitdem, also seit 4 Jahren, 5 Jahren jetzt, bin ich selbstständig und funktioniert. So, das erstmal als etwas, was erstmal so schlimm scheint und so grauenvoll scheint. Und ich bin da wirklich durch die Hölle gegangen, Marvin, kann ich dir sagen. Und da kamen aber auch Erinnerungen zurück von, ah ja, die Hexe war ich doch schon mal vorher. Bin ich jetzt wieder, alles klar. Und da habe ich aber auch so eine innere Kämpferin in mir gefunden, zu sagen, nee, und jetzt stehe ich für meine Einstellung ein, egal wie das nach außen hin aussieht. Und letztendlich hat mich das auf meinen Weg gebracht. Und das behalte ich jetzt immer im Hinterkopf. Immer wenn etwas wirklich schlimm zu sein scheint, grauenvoll zu sein scheint, birgt es vielleicht auch immer eine Möglichkeit für was Neues. Und vielleicht müssen Dinge zerstört werden, dass etwas Neues entstehen kann. Also man bewegt sich auf eine Metaebene, wirklich auf eine Metaebene. Und man kann auch immer wieder die Spirits fragen, ist das gerade wirklich wichtig? Ist das wichtig für euch? Und die sagen dann, oder ja, sollte man was tun? Und dann weiß man. Und deswegen schafft das tatsächlich eine innere Ruhe, wie du gesagt hast, dass ich mich nicht mehr über alles aufrege, weil ich denke, ach ja, komm, gut, jetzt ist der Trump da in Amerika. Auch das geht vorbei. Es ist so, ja Gott, sind ja eh alle austauschbar.
Ja, also wieder eine Erfahrung, ne? Also das zieht sich auch so ein bisschen durch dein Leben, ne? Wieder eine wichtige Erfahrung gemacht und darüber gewachsen. Also bei mir nicht anders, aber das, was wir manchmal natürlich überschätzen, wenn wir dann 13 Bücher lesen, am Schluss bleibt das hängen, wie ich erzählt habe, dass ich nach Berlin gefahren bin und da die Seelenanteile zurückgeholt habe. Aus den Büchern könnte ich kaum noch was wiedergeben, ne? So.
Ja, aber die Erfahrung bleibt
Richtig.
immer im Herzen. Und das, was ich daraus wirklich gezogen habe, ist tiefes Vertrauen. Vertrauen, dass das Leben für mich geschieht und nicht gegen mich. Und manchmal geschieht es sogar gegen meinen Körper oder gegen sonst was. Aber es geht ja um die Seele. Das vergessen wir so selten, so oft, dass es doch um unseren Seelenweg geht, was unsere Seele auf diesem Weg hier erfahren möchte. Und das geschieht immer für uns und nicht gegen uns. Und das trage ich in meinem Herzen seitdem. Und das macht vieles leichter.
Das ist, glaube ich, noch ein ganz gutes Endthema, weil das ist das, wo ich auch in meinem Umfeld, also habe ich sehr wenig noch Leute, wo wir da nicht einer Meinung sind, ehrlich gesagt. Aber das ist etwas, wo ich immer mal wieder dran stoße, diese Vorbestimmtheitsthematik, ne? Weil ich glaube, wenn man das so sagt, wie du es jetzt gesagt hast, also unsere Seele sagt, wo es hingeht, fühlt man sich ja schnell so ein bisschen vorbestimmt. Ich hatte eben gerade letztens wieder eine Diskussion, dass jemand sagt, da kann ich gar nichts mit anfangen und ich kann doch frei wählen und wenn eh schon alles vorbestimmt ist, dann muss ich mir ja gar nicht anstrengen, dann kommt es ja sowieso, bla bla bla, ne? Und die haben ja dann auch so ambivalente Argumentationsstrategien, ne? Ich habe da so meinen Weg mitgefunden, aber es geht ja heute nicht um mich, so. Wie würdest du das erklären, wenn jemand sagt, ja, meine Seele, toll, wenn die schon alles weiß, also entweder Antwort A kommt offen, dann brauche ich ja auch gar nichts mehr machen, da kann ich ja mich zurücklehnen, dann kommt's, oder B, aber ich habe doch einen freien Willen, so meine Seele kann mich mal, ich mache, was ich will.
Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Das ist jetzt nicht typisch schamanisch, ja. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass ich hier inkarniert bin, weil meine Seele was Besonderes lernen wollte. Oder vielleicht auch, weil meine Seele was weitergeben wollte. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Und ich werde durch bestimmte Ereignisse auf meinen Weg gebracht. Das glaube ich. Auf diesem Weg habe ich immer freie Entscheidungen, ja. ich kann machen, was ich will. Aber mir geht es besser, wenn ich mich auf dem Seelenweg befinde und Signale sehe am Wegesrand und auf diese Signale reagiere und immer wieder sehe, na ja, da zieht es mich gerade hin. Und was ist das denn? Und wie geht es mir denn damit? Und dann fühle ich mich am allerbesten, weil ich das erfülle, weshalb ich hier bin. So sehe ich die Welt.
Und weil das eine meiner Lieblingsfragen ist, stelle ich die jetzt auch dir. Warum? Also warum hat die Seele das? Also wofür tut sie das?
Ich glaube, um hier materielle Erfahrungen zu machen, um sich weiterzuentwickeln. Davon gehe ich fest aus, ja.
Und das, also da bin ich sofort einverstanden, auch wenn es jetzt nicht 100% mit dem deckt, was ich darauf antworten würde, das spielt keine Rolle. Weil wenn ich beobachte, das ist beim Homöopathen ja der wichtigste Teil eigentlich, Beobachtung, ne? Dann beobachte ich immer den Menschen als Teil, das hast du ja auch schön gesagt, dieser Natur.
Ja.
Ne? Und wenn man sich fragt, wo will der Planet hin? Ne? Dann ist sicher mal eine Sache, die ich im Kern beobachten kann, ist Evolution. Also das kann man ja nicht wegreden, ne? Dass sich das irgendwie entwickelt, respektive verändert. Ne? So, wenn wir uns als Seele, als Teil dieses Planeten verstehen, finde ich die Antwort super, zu sagen, ja, warum? Ja, weil ich mich entwickle, weil das der Kern ist von Mutter Erde.
Ja, genau.
Und wohin ist dann vielleicht auch gar nicht so interessant, oder findest du das interessant?
Nee, das spielt für mich eigentlich keine große Rolle, wohin jetzt wirklich. Für mich spielt eine Rolle, dass ich diese Signale wahrnehme und dass ich in Verbindung bleibe. In Verbindung mit Mutter Erde, in Verbindung mit den Spirits, in Verbindung letztendlich auch mit mir selbst. Denn ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt das. Und ich mache das auch manchmal, dass ich dann so verschlumpfe und dann nur Netflix gucke. Einfach weil ich gerade kaputt bin oder so. Und am nächsten Tag geht es mir schlecht. Denkst so, du, oh, was ist den ganzen Tag irgendwie im Bett gelegen und nur Netflix geglotzt, was ist los mit dir? Und sobald ich dann aber rausgehe in die Natur, vor allen Dingen der Wald ist für mich der Kraftort Nummer eins, mich da verbinde, dann geht es mir sofort besser. Und das ist so das Signal Nummer eins für mich.
Was ja auch unsere natürliche Umgebung wäre, hätten wir kein Haus gebaut. Ne? Also
Genau.
insofern auch nicht so mega verwunderlich eigentlich. Ne?
Ja.
Super, vielen Dank. Du bist ja mit mir durch alle meine komplizierten Fragen durchgehuscht. Respekt. Ich bin ein bisschen ausgefragt. So, ich bin ganz glücklich und rund. Hast du noch was, was du hinzufügen möchtest? Sonst kommen wir langsam gen Ende.
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen sich trauen, wieder ins Vertrauen zu gehen. Und das bedeutet wieder, und da schlage ich jetzt den Bogen zum Anfang, die Kontrolle abzugeben. Denn Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen. Und je mehr wir die Kontrolle abgeben und ins Vertrauen gehen, dass alles für uns geschieht, dass wir Begleiter haben, dass wir geschützt sind und behütet sind, was ist das für ein schöner Gedanke? Dann verändert sich das ganze Leben.
Ja. Und was mir jetzt nochmal bewusst wird, wenn du das so sagst, wir dann natürlich dann auch eine andere Ausstrahlung haben.
Ja, natürlich, natürlich. Ja.
Und wie wir bei uns beiden, jetzt bei mir weniger, aber die Leute vom Podcast haben ja das auch schon mal gehört, ne, aber bei dir auch gehört haben, das heißt nicht, dass immer alles super ist.
Im Gegenteil.
Ja, genau.
das wäre natürlich toll. Aber gerade in Krisensituationen sich daran zu erinnern, Moment mal, da war schon mal eine Krise und die hat was ganz Tolles für mich gebracht. Das hilft schon mal.
Sehr gut. So, wenn jetzt Leute auf dich aufmerksam geworden sind über dieses tolle Interview, wo ich dir jetzt schon mal danken möchte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wo würde man dich erreichen? Über welche Kanäle? Wie du machst Seminare? Das würde ich gerne mal in ausbreiten, was du eigentlich alles jetzt konkret machst.
Sehr gerne. Ich habe eine Internetseite www.amoha.de. Da findet man eigentlich meine ganze Arbeit, auch die Kundalini-Yoga-Arbeit, aber auch sämtliche schamanische Seminare, alles, was ich mache an Behandlung oder Hausreinigung. Und da gibt es unterschiedliche Seminare, bald ist auch das Basisseminar wieder dran. Und danach kann man tiefer gehen, wenn man möchte. Man kann mit mir den ganzen schamanischen Weg gehen. Da geht es dann um Ahnenarbeit, um Tod und Sterben im Schamanismus. um die Naturspirits, um Heilung. Also man kann bei mir einiges lernen. Und wenn man mich buchen möchte für Behandlung, es läuft alles über meine Webseite. Sehr gerne. Und bei Instagram findet man mich über Amoha Spirit.
Sehr gut. Und ich hoffe, wir haben es hingekriegt und alles in den Shownotes verlinkt. Das heißt, falls du jetzt es nicht geschafft hast, so schnell mitzuschreiben oder so, dann müsstest du unter der Folge überall diese Information auch nochmal bekommen. Da kannst du gerade draufklicken. Super. Vielen Dank, Sibyl. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, hast du dich gemeldet. Weil auch über das Thema hatten wir im Podcast noch nicht gesprochen. So war ich sehr froh, dass wir da jemanden haben, der so von sich aus kommt, da muss ich niemanden raussuchen. Dann weiß man auch immer, der hat auch Bock zu reden, das ist aber super. Und insofern wünsche ich dir alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin mit deinem Erfahrungsweg. Und euch hoffe ich, hat die Folge so viel Spaß gemacht beim Hören wie uns beim Aufnehmen. Und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.